Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink mit Nils. Hallo.
Hallo.
Stockel.
Und mit Brit.
Jawohl. Och, ich sag dir, ich habe eben schon gejammert, ich bin mit der Woche quasi durch oder mit dem Tag oder überhaupt mit allem. Und das hört man auch an der Begrüßung, es stockte ein wenig hier und dort. Wie war meine Woche? Ich habe natürlich mein Jammern groß und laut geteilt. Ich finde, Jammern zu teilen hilft irgendwie. Obwohl man sollte vielleicht viel mehr Positives teilen als Negatives. Aber zuerst habe ich mir eine Füllung ausgebissen, beziehungsweise ein Stück Zahn mit einem Stück Füllung. Was natürlich super war, ich jetzt gar nicht gebrauchen kann. Und dann der nächste Termin am 23. Hurra. Ist ja nicht so, als hätte ich ein Stück offenen Nerv jetzt im Mund liegen. Aber okay. Und dann am gleichen Tag ist mir das Notebook runtergeknallt und toi toi toi, da habe ich wirklich Glück gehabt, das Notebook ist okay, aber mein Netzteil ist kaputt gegangen, also das ist quasi rausgerissen, sodass der Steckerkopf kaputt war und das heißt, es konnte nicht mehr laden und ja toll, dann habe ich sofort ein neues Netzteil bestellt, ich habe nicht einfach so Netzteil als Ersatz da, ich hätte Netzteil für mein vorherigen Notebook, das hätte ich da gehabt, aber es bringt mir nichts, weil es hat einen anderen Anschlusskopf, naja und auf jeden Fall hat es dann, also das kam schon am nächsten Tag dann, aber halt erst irgendwann um 8, also de facto hat es halt 2 Tage gedauert und aber toi, toi, toi ist es angekommen. Das heißt, das ist okay, aber das sind zwar nur 15 oder 20 Euro, aber das sind halt alles so Kosten, die summieren sich dann, weißt du? Und und dann, was war noch? Es war noch irgendwas. Also ich hatte so ein bisschen so eine durchwachsene Woche. Das sind alles Luxusprobleme, aber trotzdem. Und wie war es bei dir?
Ich finde, kaputter Zahn ist jetzt erstmal kein Luxusproblem. Das ist schon extrem ärgerlich. Und dann vor allem keinen Termin zu kriegen, wo man das kurzfristig reparieren kann oder so.
Ja, also ich werde nächste Woche nochmal anrufen. Ich wollte es jetzt nicht gleich, weil ich habe ja jetzt angerufen wegen des Zahns. Und ich werde nochmal am Montag anrufen. Die Chancen sind recht groß, dass ich dann einen schnelleren Termin kriege. Ich werde einfach dann nochmal ein bisschen mehr betonen, dass ich Schmerzen habe. Ich habe zwar Schmerzen, aber nicht so, dass ich es nicht aushalten könnte. Aber ich glaube, wenn du wirklich richtige Schmerzen hast, dann kannst du da auch zwischengeschoben werden. Und da ist die eigentlich immer ganz gut, aber trotzdem. Naja, das ist das.
Und ich finde, man sollte keine Schmerzen haben, die man aushalten muss.
Ja, ja gut, aber so, wenn es danach ginge, also dann, ja, sagen wir so, ich glaube nicht, dass ich besonders schmerzresistent bin, aber dadurch, dass ich ja so viel Gewicht mit mir rumschleppe, ist Schmerz ein täglicher Begleiter, sagen wir es mal so. Ob es die Knie sind oder der Rücken oder ja, was auch immer.
Ja.
Naja, gut, ansonsten lass uns mal in die Woche starten. Ich erzähle jetzt auch nicht, wie schlecht ich geschlafen habe und wie wenig Stunden und boah.
Ich würde vorher gerne noch eine Rekommendation aussprechen.
Ja, um ein bisschen gute Laune zu kriegen, dann lass hören.
Genau, ich habe diese Woche Überraschung Olympia geguckt. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist extrem lange her.
Übrigens, wir haben letzte Woche zwar schon kurz über Olympia gesprochen, aber die eigentliche Olympia-Eröffnung war ja dann erst nach unserer Aufnahme.
Genau.
Und wie fandst du die Eröffnung?
Die Eröffnung habe ich nicht gesehen, tatsächlich.
Nein! Oh, das finde ich immer das Geilste. Die Eröffnung und den Schluss, wobei die Eröffnung finde ich immer am besten. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen.
Ja, in Frankreich, weiß ich noch, fand ich die ganz fantastisch, aber in Italien habe ich sie jetzt nicht geguckt.
Wir hatten ja darüber gesprochen, dass die ganzen Sportstätten ja leider geteilt sind, also die sind nicht mal an einem Platz. Genau. Was aber auch bedeutet hat, dass die Sportler, die dann gleich am Anfang die Events hatten, natürlich schon an den Sportstätten waren. Und das bedeutete, dass quasi jede Sportstätte, das waren glaube ich 4 unterschiedliche, dann ihre eigene kleine Minifeier hatte. Und das war halt schon scheiße, fand ich ehrlich gesagt, weil, also das war per Kamera war das richtig gut gemacht, die haben dann immer geschnitten, sodass
das
aussah.
Ne?
Dass es aussah, als wären die alle am gleichen Platz. Also das war von kameratechnisch, muss ich sagen, war das super gemacht. Aber für die Sportler ist es halt richtig blöd, weil wenn du an einem Ort bist, wo halt einfach wenig Sportler sind oder wenig Leute ganz generell, dann gab es da ganz, ganz viele Länder, da ist auch einfach kein einziger Mensch reingelaufen, sondern einfach nur ein leerer Schildträger, ja. Oder zwei, wie sagt man, hier Angestellte, weißt du, so zwei, also nicht Sportler so. Und Das ist traurig. Also ich finde,
das
da
heißt,
die
der Einmarsch der Nationen war auch an vier Orten getrennt,
ja,
oder wie?
Genau.
Ach, das ist ja
und
spannend.
Und die Sportler, die halt dann an dem entsprechenden Ort waren, wo halt dann ihr Event am nächsten Tag stattgefunden hat oder am zweiten Tag oder so, die sind da halt natürlich schon hingereist, weil die nicht auf sich nehmen, dann von einem Abend auf den anderen 500 Kilometer zu reisen. Das ist ja verständlich. Mhm, und das finde ich aber dann doof, weil damit geht die ganze Stimmung flöten, weil diese schöne Stimmung, dass man alle zusammen an einem Ort hat, dass man alle zusammen feiert, dass alle gemeinsam sind irgendwie, die geht dann total weg. Und wenn dann nur so ganz einsam ein oder zwei Sportler hinter so einem Schild reinlaufen, ich meine, die haben sich alle bemüht, gute Laune zu zeigen, aber das finde ich wirklich traurig. Also von diesen geteilten Sportstätten halte ich irgendwie nichts, aber ich habe jetzt mehrfach schon gehört, dass ganz viele gesagt haben, das wäre eben die Zukunft von Olympia. Ja, naja. Also auf jeden Fall gab es schon wieder ganz viele unterschiedliche Olympia-News. Ich könnte mit dir hier 3 Sendungen über Olympia machen, aber erzähl, was hat dich begeistert?
Also erstmal hat es bei mir angefangen mit Netflix, weil mir bei Netflix Glitter and Gold empfohlen wurde. Und das würde ich gerne auch als Empfehlung aussprechen. Mhm. Das ist eine dreiteilige Doku über die Elite im Eistanz, über die obersten drei Pärchen, die quasi bei Olympia um den Platz 1 kämpfen werden. Und die werden ein Jahr lang davor bei den Grand Prix und den Wettkämpfen dazwischen begleitet. Dabei wird dann ganz genau erklärt, wie dieser ganze Eistanzzirkus funktioniert. Und das ist auch alles sehr spannend und interessant. Mhm. Und man lernt auch, dass die alle sich schon seit sie Teenager sind kennen und dass die teilweise auch miteinander schon gelaufen sind. Und das ist alles so eine kleine Familie, aber eben trotzdem auch erbitterte Rivalen. Die fing ich an zu gucken, so 10 Minuten am Montag, und dachte so, sag mal, Eistanz könnte ja eigentlich auch schon laufen. Dann habe ich nachgeguckt und es lief genau zu der Zeit.
Ja, ja.
Hm. Dann habe ich halt den Rhythmustanz geguckt, danach Glitter and Gold zu Ende und dann eben jetzt die Kür am Mittwoch. Aber die habe ich auch noch nicht zu Ende geguckt. Da fehlen mir tatsächlich noch die letzten 5 Paare jetzt.
Ich weiß schon, wer gewonnen hat. Ich wollte gerade fragen.
Ich wurde sofort am nächsten Tag gespoilert und es hat mich jetzt auch nicht so überrascht. Ja. Das war jetzt, also ich saß jetzt auch
mich
nicht
schon.
Da.
Mich hat das schon überrascht, weil ich bin davon fester ausgegangen, dass die Amerikaner gewinnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass Pärchen das gewonnen hat, das ist ja auch nicht skandallos. Und ehrlich gesagt, wenn es nach dem Code of Conduct geht, also das, was außerhalb des Eises passiert, das ich finde schon, dass es auch eine Rolle spielen sollte bei bestimmten Sachen. Und ich finde, dass hier, wenn wir also uns mal wirklich ganz gefährlich auf die moralische Stufe begeben, das definitiv falsche Paar gewonnen hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Nichtsdestotrotz, sportlich kann man diskutieren. Ich finde auch, dass sie sportlich nicht besser waren, tatsächlich. Aber das ist eine andere Diskussion. Nichtsdestotrotz hat also diese Entscheidung jetzt am Ende oder das Ergebnis auch nochmal eine Riesennote von Skandal, das es in sich trägt. Es ist also, jede Serie wäre glücklich über solche skandalösen Abläufe.
Ich habe es ja noch nicht gesehen, aber das ist das perfekte Ende für diese Serie auf jeden Fall.
Ich will da auch gar nicht weiter drauf eingehen, aber wenn euch das interessiert, dann googelt euch mal die Pärchen.
Ich fand das jedenfalls so spannend.
Die Olympiagewinner sind umstritten.
Genau, ich fand das sehr spannend, weil es halt alles diesen wahnsinnigen Soap-Opera-Charakter hat.
Genau, lustig. Als Glitter und Gold eingestellt wurde auf Netflix, habe ich es auch gleich geguckt, weil irgendwie, also Eiskunstlauf und Eistanz und sowas, das kriegt mich dann doch. Wobei, ich habe es ja schon mal erzählt, ich kenne immer nur die alten Paare. Oder die ganz alten Paare.
In den 90ern
also
war ich da auch sehr vertraut.
Ja, die 90er-Paare, da kenne ich vor allen Dingen, habe ich festgestellt, da kenne ich eigentlich alle, aber dann gibt es auch nochmal so ein paar herausstehende Paare, also zum Beispiel Torvald und Dean, die sind ja eigentlich 80er, aber das ist ja auch das große Eistanzpaar sozusagen, aus Großbritannien zum Beispiel mit Bolero und so. Lustigerweise, in Frankfurt haben wir ja Marika Kilius und aus den 60ern ist das ja, das ist noch viel, viel länger her, Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler. Also das war das große Eiskunstlaufpaar. Hans-Jürgen Bäumler und Marika Kilius, genau. Und Marika Kilius, die hat man in Frankfurt öfter mal gesehen. Also wenn die war einkaufen, die war auf dem Markt, an der Hauptwache, an der Konstablerwache und so. Also die hat man öfter mal gesehen. Das ist auch schon, wann war das? 64, glaube ich. 60, 64, Silbermedaillengewinner. Ja. Genau. Naja, aber es ist lange her. Wir haben ja, also ja, nicht so häufig große Pärchen.
Eistanz hat sich seit den 90ern jedenfalls extrem entwickelt.
Also Rhythmustanz gab es ja in dem Sinne auch nicht in den 90ern. Also da
fand ich super
spannend,
diese neuen beiden Kategorien. Mhm. Gleichzeitig super leicht irgendwie da reinzufinden, weil es ja auch dann von den Kommentatorinnen recht gut erklärt wurde und so. Und ich finde, es ist jetzt technisch genug, um dann wirklich was an der Hand zu haben und nicht nur so von diesem Ästhetischen auszugehen. Und gleichzeitig ist es so ästhetisch und macht so viel Spaß, irgendwie zu gucken, wie die Musik umgesetzt wurde und so. Es ist echt.
Das Problem, das ich habe, ist also, Eistanzen hat halt eine niedrige Einstiegsschwelle, weil du halt zum Beispiel nicht die ganzen Sprünge und so hast. Mhm. Weil es ist halt Eistanzen, da hast du das nicht. Da hast du vor allen Dingen Hebungen und Schrittkombinationen und sowas. Da kannst du eigentlich als Laie auch ganz gut reinfinden und eben dann für dich entscheiden, wie finde ich die Umsetzung der Musik, die Bewegung des Körpers zur Musik etc.
Das Kostüm.
Aber, jetzt kommt das große Aber, das ist eben mein großes Problem auch ganz generell mit dem Eiskunstlaufsport. Du bist halt abhängig von einer Jury oder von Judges und das ist dann wirklich, gerade auch in der B-Note und wie Sachen umgesetzt sind, sind das wirklich, oder auch zum Beispiel wie Schwierigkeiten eingestuft werden, sind das wirklich auch sehr subjektive Entscheidungen. Mhm. Und das ist jetzt zum Beispiel auch ein Problem gewesen jetzt bei der Entscheidung über das Olympiagold, wo viele gesagt haben, es ist einfach richtig gehend falsch eingestuft worden. Und ich bin da ehrlich gesagt auch der Meinung, aber naja, gut. Interessant, spannend. Also dann guckt euch Glitter und Gold an. Es ist auf jeden Fall kurzweilig. Es sind 3 Episoden à 60 Minuten. Das hat man super schnell weggebinged. Also das ist wirklich sehr gut.
Und die Wettbewerbe stehen komplett in der Mediathek zur Verfügung. Die kann man nachgucken.
Die Olympia-Wettbewerbe meinst du?
Genau,
ja. Zusammenfassungen und oder Real Life
oder
nennt sich
das
ja das
Ganze.
Dann. Genau. Wobei ich persönlich hätte lieber mehr Zusammenfassungen. Also es sind relativ wenig zusammen. Und zwar, wenn du Zusammenfassung hast, dann ist es immer nur so 2 Minuten oder so. Ich hätte gerne so eine Dreiviertelstunde Zusammenfassung, wo das also runtergedampft wird, aber wo nicht so viel rausgeschnitten ist. Weißt du?
Nur die Küren. Und so
zum
ganz
Beispiel.
Bisschen Erklärung.
Oder doch, schon Rhythmustanz und Küren, aber dann bitte nur von den letzten 5 oder so.
Nee, also ich meine halt nur den Teil, wo sie tanzen, weil es gibt ja immer so lange Abschnitte dazwischen mit den Wertungen und
so,
in der,
okay, ja.
Die werden
wobei
dann
die
immer
Kiss
so voll gemacht mit
Geplänkel. Die hat auch ihren Reiz. Also, naja, also es ist zum Beispiel jetzt, es ist die Polen zum Beispiel, die polnische Mannschaft, die hat als Maskottchen immer so ein Pierogi-Stoffplüsch. Kissen dabei, also und hält es immer in die Kamera und das ist so populär jetzt geworden, weil es immer in die Kamera gehalten wurde, vor allen Dingen beim Eiskunstlaufsport und beim Eistanzen und so, dass jetzt tausende von Leuten dieses Stofftier auch haben wollten und das ist wohl hergestellt von einer Firma, die das irgendwie ehrenamtlich macht für, ich glaube so eine, also ich glaube für eine Behindertenwerkstatt oder so, oder irgendwie so, also im Rahmen, es war auf jeden Fall irgendeine ehrenamtliche Geschichte, die das irgendwie hergestellt hatte und da dachte ich mir, wenigstens kriegen es dann die richtigen, also die Gelder, ja. Aber das ist auch total lustig, weil die Firma, die das halt hergestellt hat, gesagt hat, sie haben halt irgendwie tausende von Vorbestellungen jetzt für dieses Pierogi-Plüschi. Solche Sachen finde ich schön, wenn es so, ja. Ja, ich habe auch eine Empfehlung zu Olympia und zwar, nachdem ja Curling, ich finde es total lustig, wie viele Leute Curling trollen und bewundern. Also, weil Curling ist ja so eine Sportart, von der irgendwie nie jemand was mitbekommt, bis dann wieder mal Winterolympiade ist. Und in dem Fall ist es so, dass ich ganz viele Leute dann immer lese, die sagen, oh mein Gott, ich finde Curling so faszinierend. Ich hätte nie gedacht, dass ich im Leben das mal faszinierend finden würde. Aber ich gucke jetzt seit 3 Stunden, ich komme hier nicht mehr weg. So, das ist die eine Reaktion. Die andere Reaktion ist Trollen hoch 10, wenn dann einfach Italiener Curling auf dem zugefrorenen See mit Schnellkochtöpfen machen. So, weißt du? Also, so, naja, und ich habe den schon mal empfohlen, ich empfehle ihn jetzt hier nochmal. Es gibt einen Podcast, der ist relativ kurz, ich glaube 5 oder 6 Folgen nur, immer so eine halbe Stunde, den man sehr schnell schön durchhören kann auch und der ganz witzig ist. Der ist aber auf Englisch, das heißt, man muss dann genug Englisch können, um das zu verstehen. Und zwar heißt der Podcast Broomgate, a Curling Scandal. Also Broom ist ja der Besen, also Besenskandal, Besengate, so wie Watergate, ein Curling-Skandal. Und da geht es eben darum, dass jemand in dem amerikanischen Pendant oder in dem kanadischen Pendant eigentlich von der Höhle der Löwen war, weil er einen besseren Besen erfunden hat. Und das hat dann dazu geführt, ob dieser Besen, weil der so, zu so viel mehr Schnelligkeit geführt hat, ob der zugelassen werden darf oder nicht oder ob das dann Schwindel ist oder nicht quasi. Also da gab es einen riesen Skandal innerhalb der Curling-Community und da haben sich wirklich Gräben aufgetan und auch alte Freunde sozusagen sich komplett entzweit über diesen Besen und das ist, es klingt total absurd, es ist auch wirklich total absurd, aber es ist auch total lustig und ja, und deswegen, also Broomgate, a Curling-Skandal, kann ich euch empfehlen. Und dann möchte ich noch mal kurz sagen, By a Lady, der Podcast, den ich ja zusammen mit Lara mache über Jane Austen Bücher und die Adaptionen, also Serien und Filme zu den Büchern, der hatte jetzt eine kleine Pause, weil wir Probleme hatten mit unserer Homepage. Das lief über WordPress, das habt ihr damals bestimmt mitbekommen, dass es da Probleme gegeben hat. Und bei uns war es so, dass die Seite dann gehackt worden ist und wir die alte nicht mehr herstellen konnten. Und es fiel hin und fiel her und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir, weil wir das selber gehostet haben, das nicht mehr selber hosten, sondern dass wir das fremd hosten lassen und sind jetzt mit By Lady zu Let's Cast gewechselt, der gleiche Anbieter, bei dem wir auch jetzt hier mit Hot Pink sind. Und deswegen haben wir also mit By Lady jetzt eine neue Homepage und auch natürlich dann entsprechend einen neuen Feed. Das tut natürlich immer besonders weh, weil dadurch verlierst du halt einfach die alten Leute, die im Feed schon waren oder die den Feed schon gebucht hatten. Ich möchte euch dann also an die Hand geben quasi einmal unsere Homepage. Das ist dann letscast.fm/sites/by-lady. Ja, und ich habe das also verlinkt. Ich habe euch auch den neuen Feed verlinkt und wir haben im Zuge jetzt des Wechsels auch gerade eine aktuelle neue Folge rausgebracht. Da reden wir über den Film Jane Austen Wrecked My Life. Und das ist ein Film von 2024, eine französisch-englische Koproduktion, die wir uns angeschaut haben und besprechen. Ja, das bedeutet also, wenn ihr bei Ladyfans seid oder vielleicht da noch werden wollt, dann bitte seht zu, dass ihr euch die neuen Adressen und den neuen Feed abspeichert, beziehungsweise, dass ihr den neuen Feed in eure Podcatcher entsprechend einfügt. Das wird nämlich nicht automatisch geändert. Was wir aber tatsächlich geschafft haben, ist, wir haben die alten Episoden retten können, Gott sei Dank, aber die Kommentare sind alle weg. Da sind wir ehrlich gesagt sehr traurig drüber, aber kannst du halt nicht ändern. Ja, also By a Lady, eine neue Homepage, ein neuer Feed und jetzt auch aktuell gleich eine neue Folge. So, dann kommen wir zu den Toten.
Ja.
Und es wird gleich traurig, weil ein Stück meiner Jugend ist gestorben. James Van Der Beek mit 48 Jahren. Es ist jetzt keine Überraschung, der Schauspieler war krebskrank. Wir haben auch drüber gesprochen. Er war ja vor allen Dingen erfolgreich mit der Teenie-Serie Dawson's Creek. Hat dann später natürlich aber auch noch andere Dinge gemacht, Varsity Blues zum Beispiel oder auch The Bitch in Apartment 28 war das, glaube ich, weiß immer die Nummer nicht, und verschiedene andere Dinge und naja, und er hat also, er hatte, oh, was heißt es auf Deutsch, Colorektal Krebs?
Also so eine Form von Darmkrebs ist das,
Krebs, genau. Hm. Und als er diagnostiziert wurde, war er schon in Stage 3 und 4 ist quasi das Letzte und ich habe ja letztens auch schon gesagt, er sah auch schon sehr mitgenommen aus, hat halt Frau und 6 Kinder. Und die Kinder sind alle noch klein. Also ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, die Älteste ist 8 oder 9 oder sowas. Also wirklich noch verhältnismäßig jung. Und er hat ja jetzt, es gab eine Charity-Veranstaltung mit den ehemaligen Dawson's Creek-Schauspielern, die quasi durch diese Veranstaltung ja dann Gelder gesammelt haben. Er hat ja alte Memorabilia aus seiner Karriere auch versteigert, weil das Geld halt knapp geworden ist für die Behandlung, für die Krebsbehandlung. Und es gab jetzt auch andere Schauspieler, die ihm, also die für ihn quasi gesammelt haben. Und da haben wir uns ja schon drüber unterhalten, dass wir halt grundsätzlich das natürlich schlimm finden. Da ist er ja nicht alleine, dass in USA halt einfach das medizinische System so ist, dass du halt gezwungen bist, selber zu zahlen. Naja, und jetzt ist es aber so, die hatten, bevor er verstorben ist, schon eine, also da haben schon Freunde eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen, um eben Gelder zu sammeln, die er für die Behandlung dann eben gebraucht hat. Und es war kein Geheimnis, dass die Familie halt gerade im Grunde ihre Ersparnisse aufgebraucht hat für die Behandlung.
Hm.
Jetzt muss man aber auch denken, ich meine, jetzt sind da zurückgelassen eine Ehefrau und 6 Kinder. 6 Kinder, ja. Also ja, da stehst du quasi vor einem Haufen Schulden. Und ja, und den Scherben deines Lebens. Naja, und im Zuge dessen haben dann tatsächlich Leute zu die GoFundMe-Kampagne geflutet und haben dann halt Gelder überwiesen. Tatsächlich auch sehr hohe Spendensummen. Also zwar anonym dann, aber ich habe gesehen, ich glaube, die höchste war $30,000.
Mhm, habe ich auch gesehen. Ja.
Und aber auch viel 100, 200 und so, also nicht nur mal 10 oder 5, wobei das natürlich auch dabei ist. Und das, also ich will, jeder Euro ist da oder jeder Dollar ist da natürlich, also toll. Aber es geht jetzt auch ein bisschen durch die Medien, weil diese GoFundMe-Kampagne wirklich geflutet wurde von Leuten. Ich denke auch viele alte Fans, die einfach schockiert waren, dass er verstorben ist, weil sie gar nicht mitbekommen haben, dass er krank war. Und jetzt insgesamt, die GoFundMe-Kampagne ist weiterhin offen gelassen worden jetzt, weil sie gesagt haben, sie werden die Gelder dann nehmen, um eben die Schulden zu bezahlen. Und mittlerweile sind die bei über 2 Millionen. Das ursprüngliche Ziel war mal, ich glaube... 1,5. Nein, das war nicht das ursprüngliche Ziel. Ich glaube, das ursprüngliche Ziel waren, glaube ich, 700.000.
Okay.
Aber ich habe noch nie eine GoFundMe-Kampagne gesehen, die über 1 Million gegangen ist, geschweige denn 2 Millionen. Das ist Wahnsinn. Also, ich bin wirklich, wirklich schockiert. Aber ich glaube,
schockiert.
Ja, ich will jetzt nicht, also ich weiß, es klingt immer so zynisch, wenn ich es sage, aber ich glaube, hier ziehen in erster Linie auch die Kinder. Also ich finde es jetzt natürlich doof, wenn ich es so sage, aber bei 6 Kindern und bei 2 Millionen hoffe ich doch, auch wenn wahrscheinlich die Schulden mindestens mal 1 Million wahrscheinlich wegschlucken werden, aber ich hoffe doch bei 2 Millionen, dass wenigstens die Colleges der Kinder abgedeckt sind, wenn sie denn wirklich wollten. Ja. Aber da muss man ja auch, ich denke, mit mindestens 100.000, wahrscheinlich eher 150.000, 200.000 rechnen, oder? Wenn so ein College-Jahr 30.000 kostet und du brauchst, ja, 6 bis 8 Semester.
Im Semester?
Ja, naja. Ich meine, es muss ja auch nicht jeder ins College, aber trotzdem. Ja, ich frage mich auch ehrlich gesagt jetzt, ich weiß gar nicht, was seine Frau, ob die überhaupt gearbeitet hat. Und wenn, was sie gearbeitet hat bei 6 Kindern, also ich glaube, da kannst du gar nicht arbeiten, da bist du so beschäftigt mit allem. Hm. Also du bist ja quasi ständig am Arbeiten. Ja, wie gesagt, James van der Beek mit 48 Jahren gestorben, ist echt traurig. Und vor allen Dingen, unabhängig davon, dass es ein Stück von meiner Jugend auch war mit Dawson's Creek, bin ich halt auch einfach geplättet, weil 48, da bin ich auch nicht weit von weg. Und das ist dann natürlich immer ein besonders komisches Gefühl.
Ja, also der ist genau ein Jahr älter als ich. Ja. Das ist sehr unruhigend.
Stell dir mal vor,
unruhigend.
Du hättest jetzt 6 Kinder.
Hm.
Kannst du gar nicht, oder?
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen tatsächlich.
Ja.
Ja, eine Sache wollte ich noch sagen, was ich in dem Zusammenhang gelesen habe, das fand ich ganz spannend, ist, dass das tatsächlich eine Form von Krebs war, die bei einer ganz regulären Darmspiegelung total gut zu erkennen und im frühen Stadium schon zu bekämpfen gewesen wäre. Und eine ähnliche Form wie die, an der Boseman gestorben ist, ich weiß seinen Vornamen gerade nicht, Joseph, glaube ich, ne?
Von ja, genau. Black Panther, hm?
Genau, also Chadwick Boseman, richtig. Der ist an einer ähnlichen Darmkrebsform gestorben. Und vor dem Hintergrund ist es nochmal irgendwie problematisch, dass diese Darmkrebsvorsorgeuntersuchungen erst so ab 45 oder manchmal auch 47 oder so von der Versicherung bezahlt werden, wenn sie überhaupt bezahlt werden. In den USA wahrscheinlich ja gar nicht, aber hier auf jeden Fall.
Das Problem ist auch bei Darmkrebs, du merkst den ja erst dann, also du hast erst dann Symptome, die so stark sind, dass sie sich bemerkbar machen, wenn du schon in einem höheren Stadium bist. Also meistens, wenn Darmkrebs entdeckt wird, bist du schon im dritten oder sogar auch letzten Stadium schon.
Ja, deswegen ist ja diese Vorsorgeuntersuchung einfach so wichtig, genau. Aber wird eben erst ab einem Alter bezahlt, unter dem man tatsächlich auch schon Darmkrebs bekommen kann.
Ja,
also.
Ja. Naja, ich werde auch bald eine Kolonoskopie, was heißt das denn auf Deutsch? Eine Magen-Darm-Spiegelung, oder? Bekommen.
Ja, nee, einfach nur Darmspiegelung.
Darmspiegelung bekommen.
Genau.
Da graut es mir ehrlich gesagt auch davor. Ich finde es immer so lustig, weil dann Leute sagen, ich verstehe gar nicht, warum du so Probleme damit hast, du merkst doch nichts davon. Und ich so, ja, das ist ja mein Albtraum. Ich habe zu viele Krankenhausserien gesehen, wo dann Leute mitten in der Narkose aufwachen, weil irgendwie falsch narkotisiert wurde oder so. Und mir ist schon klar, dass du dann einfach nachgespritzt wirst und wahrscheinlich dich an gar nichts mehr erinnern kannst. Aber alleine diese Vorstellung. Und dann lachen mich immer alle aus und sagen, Britt-Marie, das sind TV-Geschichten, das passiert in einem Fall von 3 Millionen oder so. Warum solltest ausgerechnet du einer sein? Ich so, ja, bei meinem Glück. Ach ja, naja.
Also ich fand die Narkose, ich habe schon mal eine gemacht und fand die Narkose fantastisch. Das ist, okay. Also ist bis heute mein bestes Drogenerlebnis.
Also ich habe nämlich, ja, aber ich habe nämlich, da habe ich nämlich auch irgendwie Schiss. Eine Freundin von mir meinte auch, Britt, dir wird dann gesagt, zählen Sie bis 10, bei 3 war ich weg. Hab ich gesagt, ich hoffe, das passiert wirklich auch so.
Ungefähr so war es bei mir auch.
Hör auf. Ja, krass. Also das heißt, wir fordern jetzt alle dazu auf, Vorsorgeuntersuchungen zu machen. Übrigens hatte ich, apropos Vorsorgeuntersuchungen und man merkt, dass man alt wird, ich hatte jetzt die Woche im Briefkasten von meiner Krankenkasse einen Brief, wo ich dachte, was will die denn? Gucke rein. War da ein Flyer drinne? über Vorsorgeuntersuchungen, die mir jetzt in diesem Alter zustehen würden. Und ich so, oh mein Gott, nein! Das heißt, dann kriegst du ab einem gewissen Alter unaufgefordert Vorsorgeuntersuchungsflyer zugeschickt. Ich habe mich ad hoc 100 gefühlt, ehrlich gesagt. Ja, naja. Gut. Dann haben wir leider noch genauso einen jungen Tod, nämlich Brett Arnold, der mit 47 Jahren gestorben ist. Und Brett Arnold war der Leadsänger von Three Doors Down. Three Doors Down, ich weiß gar nicht, wie würde ich sie beschreiben? Emo-Pop-Musik vielleicht so ein bisschen? Weiß ich nicht, so?
Ich kann es nicht beschreiben.
In den 2000ern war ihr großer Hit Kryptonite, den hast du bestimmt schon mal gehört. Und ja, also eine Band mit Drummer, Sänger und
Gitarrist.
Ich glaube kanadisch, ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Mhm.
Naja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, hat Arnold mit der Band und dem Song Kryptonite eben einen riesen Erfolg gehabt und ganz berühmt-berüchtigt den Song oder den Text zu diesem Song mit 15 geschrieben. Also das ist auch krass. Ja, und er hatte eben auch Cancer, in seinem Fall Nierenkrebs. Und ja, traurig, dass das auch eben entsprechend dann so jung zu Ende gegangen ist. Dann haben wir Charles C. Stevenson Jr., der mit 95 Jahren gestorben ist, hier jetzt mal sehr alt. Wenn sich einer noch an die Serie Will & Grace erinnert, das war der Schauspieler, der immer den Bartender gespielt hat, und zwar Smitty. Der war dann so eine stehende Nebenrolle, wo die Leute dann halt hin sind und mit ihm gesprochen haben, weil man schüttet ja dem Bartender dann immer sein Herz aus. Und lustigerweise hat der Schauspieler Charles C. Stevenson Jr. quasi erst im Alter von 50 angefangen, als Schauspieler zu arbeiten, und hat dann noch eine ganze Menge von doch recht erinnerungswürdigen Nebenrollen gehabt. In Will & Grace und in Men in Black und The Office und Alle lieben Raymond und Shameless und so weiter. Und das finde ich irgendwie lustig, dass man dann, egal wie alt ist, offensichtlich nochmal eine
immer
Karriere,
noch Schauspieler werden kann.
Genau, nochmal eine neue Karriere anfangen kann. Finde ich irgendwie cool.
Was ich lustig fand, war, dass er sehr viele Geistliche gespielt hat und tatsächlich viele Hochzeiten und Beerdigungsszenen mitgemacht hat. Und zwar so viele, dass teilweise Dialoge gar nicht mehr für ihn geschrieben wurden, sondern dann wurde ihm quasi gesagt, hier, die Szene fängt an mit und hört auf mit und füg mal den Text dazwischen selber ein. Und das konnte er dann irgendwann sehr gut.
Ja, aber wahrscheinlich
so
muss er dann irgendwelche Standardpredigen, katholischen Standarddinge oder so. Gibt ja so Standard.
Wahrscheinlich, ja, genau.
Lustig. Ich bin ja nicht katholisch. Das heißt, was könnte ich denn? Ich könnte das Vaterunser und ich könnte einen Teil von, wie heißt denn das eigentlich offiziell, weiß ich gar nicht. Und ob ich auch wandert im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, dann Stecken und Stab, bla bla bla, das könnte ich noch. Und dann gibt es ja aber so diese Zwischenrufe, also bei den richtig konservativen Protestanten hast du die ja auch, diese Zwischenrufe, wo die Gemeinde antwortet, wo dann eben der Pfarrer was sagt und die Gemeinde antwortet dann. Das könnte ich, lustigerweise, wenn das in der Gemeinde, also wenn ich im Gemeindepublikum sitze und so im Strom mit allen anderen zusammen sitze, dann kann ich das auch. Aber wenn du mich jetzt fragst, so alleine, könnte ich dir nicht sagen, was man antwortet.
Und mit deinem Geiste.
Ja gut, also das
kriege
ich noch hin und Amen und sowas, aber ja. Genau. Naja.
Nee, ich glaube, ich weiß ja gar nicht, ob damit diese Liturgieteile gemeint sind. Ich glaube, der konnte einfach extrem gut reden halten. Also quasi, wir haben uns heute hier versammelt und zusammengefunden, weil als sie sich das Liebe ist, dass Gott sagte, keine Ahnung, dass er einfach diese kleinen Reden, die da so fällig sind in solchen Szenen, einfach
ja, vielleicht aber auch,
konnte.
Weil, also er war ja alt genug, in Anführungszeichen, der hat wahrscheinlich in seiner Karriere schon die ein oder andere Rede gehalten. Also vielleicht musste der einfach nur in den großen Schatz seine eigene Lebenserfahrung greifen. Ja, cool. Ja, also das leider auch verstorben, aber wenigstens in einem hohen Alter. Und dann haben wir noch Wolfgang Heichel, der mit 75 Jahren gestorben ist, und zwar war das der ehemalige Sänger von Genghis Khan. Also, dem Genghis Khan. Also, Genghis Khan. Oh, Leute, hey, Leute. Ich liebe es. Ja, und also die hatten ihre große Zeit in den, ich hätte gesagt 70ern, aber ich glaube, es waren die 80er.
80er,
denke ich mal. Sind ja auch angetreten. Hier 79 hatte er seinen Durchbruch. Genau. Und dann hat er nämlich den vierten Platz im Eurovision Song Contest damit gehabt, mit Genghis Khan. Aber die haben ja auch noch eine ganze Reihe von mehreren anderen Songs gehabt, die groß geworden sind. Und ganz ehrlich, man kann dazu sagen, was man möchte, aber ich finde, gute Laune macht's immer, wenn man die Band hört.
Moskau ist auch von denen, oder?
Genau,
ist auch
genau.
So ein Partyknaller.
Ja, also mehrere, die haben ja mehrere solche, genau.
Meine Eltern hatten ein Album von denen im Schrank, in ihrer Plattensammlung.
Ja.
Und die Platte könnte man auch wirklich waren irgendwie zwei Platten drin, das war so ein großes Ding, so ein richtiges, so ein Booklet sozusagen, aber eben in Vinyl, dieses Riesenformat. Und da waren auch unfassbar viele sehr extravagante Fotos von dieser ganzen Band drauf.
Die aber die waren natürlich
Kind,
auch immer sehr augenfällig. Viel
die waren
Gold
wahnsinnig
auch.
Und, genau.
Und ja, ja.
So super orientalistisch.
Ja, ja. Also völlig inappropriate, aber okay.
Ja, ja, heute wäre das totale kulturelle Appropriation.
Aneignung, genau.
Damals war das irgendwie ja so ähnlich glamourös wie ABBA oder so. Und ich habe mir die oft angeguckt, weniger gehört, aber oft angeguckt, weil ich diese krasse Inszenierung total lustig fand.
Ja, die sind auch faszinierend gewesen. Ah, absolut. Ja, naja, also und er ist wohl überraschend verstorben. Also was genau, wurde jetzt nicht gesagt, aber überraschend klingt halt immer nach vielleicht Herzinfarkt oder Unfall oder was auch immer. Also ist natürlich dann immer schade, wenn das ja so überraschend halt auch passiert für die Verwandtschaft, die dann zurückbleibt. Wobei ich mir ganz ehrlich sage, ich möchte bitte gerne, also ich würde lieber gerne schnell und überraschend sterben, als langsam und erwartet. Aber
ja,
man kann sich's ja nicht wünschen.
Ich denke, das werden die meisten Leute wollen. Ja.
Gut, und dann haben wir noch ein paar kranke Häschen. Und zwar, beziehungsweise, erinnerst du dich noch dran, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass so krasses Glatteis bei euch in Berlin war. Und ich so, ja, bei uns ist eigentlich nichts und so. Und was ist? Direkt nach unserer Aufnahme kommt die News rein, dass Jan Hofer beim Glatteis gestürzt ist. Und ich so, oh, die hätte so schön in die Folge gepasst. Aber da war die Folge natürlich schon aufgenommen. Jan Hofer, ehemaliger Nachrichtensprecher, mittlerweile noch als Moderator tätig. Und der ist tatsächlich beim Glatteis ausgerutscht und so unglücklich auf den Kopf gefallen, dass er tatsächlich kurz das Bewusstsein verloren hat. Und ich so, oh, scheiße. Und ich meine, der ist auch 76, ja. Der hätte sich, also klassischer Kandidat für einen Oberhalsschenkelbruch.
Stimmt.
Wobei ich glaube, mehr Frauen brechen sich den Oberhalsschenkel als Männer, statistisch gesehen. Aber nichtsdestotrotz, ja, es geht ihm gut. Also er ist dann tatsächlich recht schnell versorgt worden, weil er nämlich eine Smartwatch getragen hat, die tatsächlich den Sturz registriert und dann automatisch die Erste Hilfe informiert hat. Und das finde ich krass. Also ich meine, ich weiß, dass es diese Funktion gibt, aber dass sie tatsächlich dann auch genauso funktioniert,
dass
in dem
die
Moment,
funktioniert,
in dem sie funktionieren soll. Ja, das finde ich auch krass irgendwie, weil die muss ja irgendwie festgestellt haben, dass man gestürzt ist. Ich frage mich, wenn man stürzt und aber bei Bewusstsein bleibt, wird dann trotzdem die Erste Hilfe informiert?
Weiß ich nicht, vielleicht hat die ja auch registriert, dass danach erstmal nichts passiert ist.
Ich vermutlich wird dann, also ich kenne das halt nur so, ich weiß halt nicht, wie das bei Smartwatches ist. Ich kenne das halt nur bei diesen Sendern von älteren Herren oder Damen, die du um den Hals trägst oder an der Uhr auch trägst oder so. Die du selbst auslöst und dann fragt immer jemand nach, hallo, kann ich Ihnen helfen, ist alles in Ordnung? Und wenn du dann nicht reagierst, dann wird halt die Erste Hilfe oder die Rettung rausgeschickt. Also vielleicht ist es bei Smartwatches ja genauso. Ja, aber das fand ich toll, dass es so gut funktioniert hat. Hat er auch gesagt, war dann auch sofort innerhalb von wenigen Minuten jemand da, hat ihn versorgt und es geht ihm jetzt wieder gut. Und dann hat er einen ganz langen Rant abgelassen auf Instagram darüber, dass die Straßen nicht richtig gestreut sind und dass er und über Salz und nicht Salz und so.
Ja, die Klage vom NABU war hier ein großes Aufregerthema in Berlin, um ein bisschen darüber hinwegzutäuschen, dass der Winterdienst allgemein nicht so ernst genommen wird.
Ja, ja.
Oder vielleicht die letzten Jahre nicht so ernst genommen wurde und dieses Jahr sind alle überrascht, dass im Winter Schnee fällt.
Ja, genau. Wie immer. Das ist doch in Frankfurt auch. Der Flughafen ist dann immer mal ein Tag, wo er gar nicht funktioniert.
Ja, das hast du schon erzählt.
Und wie gesagt, ist ja auch jedes Jahr eine Überraschung. Dann haben wir Demi Lovato, die jetzt mehrere Konzerte von ihrer Tour abgesagt hat. Ich glaube, 3 oder 5. Warte.
5.
Fünf,
Nashville,
danke.
Atlanta, Las Vegas, Denver, Charlotte.
sind auch große Städte. Da dachte ich auch so, wenn ich jetzt in Atlanta oder so wohnen würde, hätte ich schon einen Hals. Also die ist gerade auf ihrer It's Not That Deep Tour. Finde ich übrigens auch ein lustiger Titel für eine Tour. Und oder für ein Album sowieso, aber für eine Tour auch irgendwie. Und Demi Lovato hat ja mehrfach schon Probleme mit auch, also mit allem Möglichen gehabt, aber vor allen Dingen auch mit ihrer mentalen Gesundheit und Alkohol und so weiter, Drogenmissbrauch, also vor allen Dingen aber ganz berühmt-berüchtigt Alkohol. Sie hat ja auch mehrere Entziehungskuren schon hinter sich gehabt und hat damit ja sich schwer getan, nüchtern zu bleiben und hat jetzt, also die hat einen ganz wahnsinnig tollen Auftritt hingelegt, als sie aus der Rehab kam, quasi, also aus ihrer, wie sagt man, Trockenphase, nein, wie sagt man, Klinik.
Entzugsklinik.
Entzugsklinik, dankeschön. Da hatte sie dann danach, als sie quasi, also ja, ihre trockene Phase hatte, war sie beim Grammy gewesen und hatte einen Grammy-Auftritt mit ihrem neuen Song. Und der neue Song hieß Anyone, das war 2020. Da hat sie auch so ein ganz krasses weißes Kleid getragen. Und das ist eine Performance, die mich heute noch irgendwie total berührt, wenn ich die sehe, weil man ihr halt einfach ansieht, wie emotional aufgeladen das Ganze für sie ist, weil das ein Song ist, den sie geschrieben hat, als sie in ihrer Tiefstphase war. Und da schreibt sie nämlich genauso, dass keiner hört mir zu und selbst Musik, die mich immer gerettet hat, wo ich mich immer hinwenden konnte, die mich immer aufgefangen hat, selbst Musik hilft mir nicht mehr weiter. Und diese komplette Verzweiflung darüber, dass einfach alles nicht mehr hilft. Und dann hat sie ja auch eine tolle Stimme und dann hat sie halt diesen Song performt. Und dann hat sie am Anfang des Songs tatsächlich so emotional reagiert, dass ihr die Tränen gekommen sind. Und dann musste sie den Song abbrechen und hat ihn dann nochmal neu angefangen zu singen. Und als sie ihn dann gesungen hat, jetzt ist der Song natürlich auch besonders balladenstark und so, hat sie den halt auch so gesungen, dass man echt diesen ganzen Schmerz gefühlt hat, den sie da so einfach rausgelegt hat in diesen Song rein. Und ich liebe diese Performance. Die ist richtig, richtig toll. Und deswegen ist es also auch kein Geheimnis, dass Demi Lovato da mit einigem struggelt. Jetzt hat sie aber vor kurzem geheiratet und ist eigentlich in einem Punkt in ihrem Leben angekommen, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, als Außenstehender, dass sie so ein bisschen sich gefunden hat und ja und Stabilität hat und so weiter. Und jetzt hat sie aber eben diese 5 Konzerte abgesagt, weil sie gesagt hat, sie ist halt mental einfach überfordert. Sie hat sich zu viel zugemutet und hätte einfach weniger Konzerte ansetzen sollen. Und deswegen wird sie jetzt diese 5 Termine eben absagen. Uns tut ihr furchtbar leid und die Tournee an sich, die Tournee wird weiter stattfinden, aber eben mit weniger Konzerten. Und jetzt bin ich hin und her gerissen, weil auf der einen Seite sage ich mir, okay, grundsätzlich finde ich das ja gut, wenn du feststellst, du bist überfordert, du kannst die Leistung, die du auch bringen möchtest, den Fans gegenüber nicht bringen, sagt sie ja auch. Und deswegen muss hier einfach eingekürzt werden. Mhm. Aber wenn ich jetzt ein Fan wäre, der eine Karte für eine dieser 5 Konzerte gekauft hat, wäre ich so angepisst, dass ich das nicht verzeihen würde. Ich meine, als Fan würde man vielleicht das wahrscheinlich trotzdem verzeihen. Aber ich denke mir halt, man hätte von Anfang an das richtig planen müssen.
Ja, aber so ist das halt, ne? Wenn man was falsch geplant hat, ist es schwierig zuzugeben, dass man das gemacht hat.
Ja, und ob dann nicht vielleicht auch von außen einfach der Druck so groß war, weil es wird ja immer gesagt, du musst so viele Konzerte wie möglich geben und mindestens so viel, sonst lohnt sich das nicht und so weiter, weißt du?
Ja, also ich finde es sehr erwachsen, das so zu machen. Also auch an einem Punkt, wo man das eigentlich nicht mehr machen sollte oder weiß ich nicht, wo die Leute nicht mehr erwarten, dass sowas kommt, zu sagen, hey Leute, sorry, wir haben uns vertan oder weiß nicht, vielleicht hat sich auch was verändert seit der Planungsphase der Tour. Ich finde es auf jeden Fall besser, als wenn sie da jetzt irgendwie auf Kredit alle Dinger durchziehen würde und dann fallen die letzten 5 auf, weil sie dann zusammengebrochen ist oder
ja,
so.
Ja. Naja, also auf jeden Fall war das eine News wert und ich habe eine weitere Bezeichnung für Fans gelernt. Wir wissen ja, also Beyoncé hat ihren Beehive und wie Lady Gaga hat, was hat denn Lady Gaga nochmal?
Monsters.
Ach, Monsters,
und
genau.
Mariah
und
Carey hat ihre Lambs.
Ihre Lämpchen, genau und so weiter und so fort und Benedict Cumberbatch hat die Benedict Cumberbatch hat die Cumberbitches. Das ist auch, finde ich großartig und wenn man sich selber so nennt, dann ist das schon okay und so weiter und so fort und Demi Lovato hat die Lovatics.
Mhm,
okay. Spannend. Wie gesagt, wir haben ja, also die Hot Pinker oder so, wir müssen echt noch überlegen. Gut.
Vielleicht müssen wir das ja auch gar nicht festlegen.
Ja. Dann haben wir eine weitere Geschichte und zwar Sharon Stone war als großer Gast für den Opernball eingeladen gewesen vom Zuckerschaumrollkönig. Also nicht vom Lugner.
Der kennt ihn nicht.
Genau. Der ja auch verstorben ist jetzt mittlerweile, also auch nicht von der Familie Lugner, sondern von
Kuschelbauer.
Ja, genau.
Das klingt ähnlich österreichisch wie Lugner, muss ich sagen.
Klingt sogar noch österreichischer. Ja, und die war also eingeladen, unter anderem also als großer Gast, übrigens neben Fran Drescher, die auch da war. Und naja, und Sharon Stone hat aber offensichtlich dann bei den vielen Leuten, das ist da auch immer sehr, sehr voll auf dem Opernball, hat eine Panikattacke bekommen und wirklich Tränen in die Augen und so weiter und ist dann rausgestürzt aus dem Saal und ist dann quasi ins Hotel und hat sich zurückgezogen. Hat also den Auftritt quasi, ich sag jetzt mal böse, vermasselt. Also war nichts mit Großglänzen oder so, sondern ja, ich weiß nicht, hat sie überwältigt und hatte dann halt so eine Panikattacke. Und ich meine, auf der einen Seite sage ich mir, klar, wenn du eine Panikattacke hast, dann kannst du nichts dafür, dann musst du dich zurückziehen und so weiter. Aber ich frage mich halt auch, die Frau ist eine große Hollywood-Diva, ja, die ist es gewohnt, einfach auch auf großer Plattform zu repräsentieren. Und aber sie meinte, es wären so, so viele gewesen und so eng und so, das wäre sie so gar nicht gewohnt gewesen. Also ich bin halt ehrlich gesagt da nicht sehr sympathisch für sie. Mhm. Wie sagt man? Ich habe kein Mitleid mit ihr, so, das wollte ich sagen. Ich weiß nicht, und ich frage mich halt, kriegst du dann trotzdem die Kohle? Oder gibt es im Vertrag, wahrscheinlich hat sie im Vertrag so eine Klausel.
Sie ist ja dann wiedergekommen. Also sie ist kurz weggegangen in ihre
Suite. Ach, ich hatte gelesen, sie sei komplett weggeblieben.
Nee, sie ist dann wiedergekommen später. Also
okay,
sie
dann
war
ist ja okay.
Sie war super überwältigt von ihren Gefühlen, dann hat sie sich unwohl in der Menge gefühlt, ist kurz ins Hotel oder vielleicht auch länger ins Hotel, war später aber dann wieder da an ihrem Platz und hat dem Ball auch noch beigewohnt. Ich weiß nicht. Aber
dann ist ja nicht so schlimm, weil ich hatte nämlich gelesen, sie sei gar nicht zurückgekommen und da habe ich mich nämlich gefragt, ob sie dann überhaupt die Kohle für den Auftritt bekommt, beziehungsweise du wirst wahrscheinlich eine Klausel drin haben, wenn du das nicht erfüllst, dass du dann irgendwie nur anteilig so und so viel Prozent kriegst wahrscheinlich. Also
keine
das war eigentlich
Ahnung.
Meine Frage, da ich mich gefragt habe, kriegt sie denn überhaupt ihr Geld? Aber offensichtlich ja. Wenn sie wiedergekommen ist. Und in der Zwischenzeit hat Fran Drescher die Stellung gehalten.
Die fand es durchgehend super.
Ja, wobei die hatte ein ganz langweiliges schwarzes Kleid an. Das war schon ein bisschen so, ich hätte mir mehr erwartet.
Mich würde interessieren, wie es halt dazu kam, dass sie in Tränen ausgebrochen ist. Und so, da gab es so verschiedene Spekulationen drüber, die ich alle irgendwie ganz interessant fand. Aber sie hatte auch nichts so Definitives dazu gesagt irgendwie.
Ja, aber da würde
ja
ich ja auch
so
nichts drüber sagen. Ich denke, es wird irgendwas gewesen sein, was sie getriggert hat. Aber ich glaube, also ich hatte halt gelesen von der Reporterin, die halt regelmäßig von diesem Ball auch berichtet, dass da immer sehr viele Leute sind und immer sehr, sehr eng alles ist. Mhm. Und man das Gefühl hat, dass eben zu viele Leute auf zu kleinem Raum sind. Und dass es nichts Ungewöhnliches ist, dass da gute 5000 in so einem Saal halt auch drin sind.
Ja.
Aber ich sag mir halt, das ist eigentlich auch nicht viel anders als in Hollywood, wenn du in so einem großen Saal bist. Also theoretisch, vielleicht wirst du in Hollywood, hast du vielleicht mehr Abstand um dich drumherum. Also du bist da wohl auf dem Opernball schon sehr nah dran an den Leuten. Und es kann halt vielleicht so gewesen sein, dass das so ein klaustrophobisches Gefühl dann ausgelöst hat. Ja,
kann sein.
Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Also habe ich auch von Sharon Stone ehrlich gesagt noch nie gehört, dass die Panikattacke in dieser Art und Weise hatte. Und es hat mich auch daran erinnert, bei den Grammys hatte doch...
Nick Jonas war das, oder?
Bei den Grammys hatte doch Nick Jonas, ja, also es war keine richtige Panikattacke, aber es war halt so ein kurzer...
Musste
schon,
kurz rausgehen.
Ja, genau, schon so ein kurzer Panik ist kurz aufgeflärt und der ist dann nämlich auch kurz raus, genau, und hat Luft geschnappt und hat ein bisschen Wasser getrunken und ist dann wieder rein und meinte, der war dann halt kurzfristig echt überwältigt und musste da sich einmal komplett rausziehen. Also ja, ist nicht so ungewöhnlich. Ja, dann haben wir eine Geschichte, von der ich finde, dass man relativ wenig gehört hat, was halt richtig blöd ist, weil es doch eigentlich auch sehr wichtig ist für uns als Konsumenten. Und zwar gibt es im Moment eine Auseinandersetzung zwischen der, ich sag mal wirklich, Synchronindustrie, den Synchronsprechern und Netflix. Die natürlich in Deutschland, genau, die natürlich aber, ich finde, exemplarisch wahrscheinlich für die Zukunft auch gesehen werden kann für andere Anbieter, die wahrscheinlich dann Ähnliches planen. Was genau ist da los?
Also es ist so, dass Netflix die Verträge ändern möchte, die sie mit den SynchronsprecherInnen geschlossen haben, die hier ihre Sendungen synchronisieren. Und sie wollen da irgendwie so Zusatzklauseln einbauen, in denen drin steht, dass wenn man für Netflix synchronisiert, man die Rechte an seiner Stimme abgibt und die eigene abgegebene Sprachspuren sozusagen zum Training von KI benutzt werden können. Mhm. Und die KI soll dann sowohl die eigene Stimme ersetzen können, als auch daraus fremde Stimmen generieren, die vielleicht gar nicht mit dem Originalschauspieler was zu tun haben. Aber das quasi alles, was man abgibt an Sprach, Dateien Aufnahmen, oder so, ja. Aufnahmen, dass das alles herangezogen werden kann, um damit KI-Modelle zu trainieren. Und da haben die SynchronsprecherInnen natürlich was gegen, weil letzten Endes würden sie dann dazu stimmen, dass sie selber langfristig abgeschafft werden. Denn dafür macht ja Netflix das. Also die Idee ist, wenn ich die ganze Sprache bekomme, die Rechte daran, dann kann ich die Synchronsprecher in Zukunft generieren lassen, KI generieren lassen und dann brauchen die das nicht mehr teuer einspielen.
Ja, und es ist dann quasi ja auch deine Stimme, die dann generiert wird. Also nicht irgendeine 0815 Stimme, sondern deine Stimme plus, ich glaube, also unabhängig davon, dass das natürlich auch grundsätzlich ein Problem ist, ist aber auch das zusätzliche Problem, dass eben sie dafür nicht extra zahlen. Das heißt, die haben dann die Rechte für mindestens 50 Jahre und man kriegt halt kein extra Geld dafür. Und ich glaube nämlich, das ließe sich vielleicht sogar noch regeln, wenn man Rechte hätte dann in diesen 50 Jahren. Zum Beispiel sowas wie Tantiemen, das gesagt wird wie bei der Musik, das gesagt wird, für jede Verwendung deiner Stimme bekommst du, ich weiß nicht, 10 Cent pro Wort oder na, pro Wort ist schon ein bisschen viel, aber pro halbe Stunde oder pro 100 Sätze oder was auch immer. Also wie auch immer man das dann strukturiert. Aber ich glaube, wenn das was wäre, dann könnte man sich da vielleicht sogar einigen. Und genau die Diskussion gibt es ja auch bei Schauspielern schon seit längerem. Also jetzt gerade auch in Hollywood haben wir das ja auch mitbekommen, dass genau auch dafür ja auch gekämpft wird, weil ja zum Beispiel auch Leute, also jetzt zum Beispiel Schauspieler, deren Serien zum Beispiel super erfolgreich dann jetzt auf den Streaming-Aufbietern nochmal gelaufen sind. Also jetzt zum Beispiel, letztens war doch Suits, was nochmal Millionen und Billionen irgendwie Zuschauerzahlen hatte, wo alle gedacht haben, wow. Und die ganzen Schauspieler, die mitgespielt haben, haben halt keinen einzigen Cent davon gesehen. Und das ist halt auch irgendwie unfair. Also, dass man da irgendwie auch einbinden sollte, dass man pro Streaming-Zahlen irgendwie nochmal was an Tantiemen bekommt. Und wie gesagt, jetzt halt mit den Synchronsprechern auch. Aber das Ding ist
ja, bei den Synchronsprechern ist es ja sogar noch schlimmer, weil die ja dann langfristig abgeschafft werden. Also, die Idee ist ja, das Synchronisieren mit Menschen überflüssig zu machen. Das heißt, die tragen selber dazu bei, durch ihre Verträge und die Sachen, die sie dann einsprechen, für Netflix sich selber abzuschaffen und eben ohne Kompensation. Also das heißt, wenn sie, und Netflix erpresst sie auch so ein bisschen. Also sie sagt, wenn wir den Vertrag nicht abschließen können, dann kriegt ihr halt keine Synchronisation mehr. Und das heißt, du kannst jetzt entweder zustimmen, noch einen Job für Netflix zu machen und dich damit eventuell langfristig selber abzuschaffen oder keine Jobs mehr für Netflix zu machen, was dasselbe wäre. Mhm. Also,
und Netflix sagt dann aber, und im Endeffekt, also können wir da ja als Kunden auch Einfluss drauf nehmen, weil wir als Kunden, wir bekommen ja dann de facto keine Synchro mehr, sondern dann sagt Netflix, okay, dann bekommt man eben nur Untertitel. Also das heißt, man, die klatschen dann halt deutsche Untertitel drauf.
Die Idee ist ja,
eine
KI-Synchro zu machen.
Aber erstmal jetzt heißt es, dass man dann erstmal gar keine Synchro mehr bekommt, sondern einfach erstmal nur Untertitel.
Ach so. Ach, stimmt, ja.
Mhm. Es muss ja irgendwie jetzt auch dann erstmal gelöst werden für die Zwischenzeit sozusagen, weil, ja, und auf jeden Fall kann man dann als Kunde aber auch eben sagen, okay, wenn Netflix so agiert, dann kündige ich halt mein Netflix-Abo.
Also ganz ehrlich, ich will tausendmal lieber Untertitel als KI-Synchro. Guckst
naja,
du zufällig,
das auf jeden Fall, aber,
guckst
also,
du
aber
zufällig
generell
Drag Race
bin ich halt
auf
der, also das Ding ist halt natürlich auch, muss man aber auch dazu sagen, jetzt hat ja Deutschland eine wahnsinnig starke Synchronbranche. Das ist ja für,
deswegen
also das
findet
ist in
der
anderen
auch
Ländern,
hier statt, der Kampf.
Genau, das ist ja in anderen Ländern weniger der Fall. Es gibt ganz wenige Länder, die genauso viel, aber auch hochwertig, qualitativ so gut synchronisieren wie in Deutschland. Man muss ja auch sagen, also zum Beispiel in den ganzen osteuropäischen Ländern, da hast du auch eine Synchro, aber das ist immer der gleiche Sprecher, der alle spricht. Hm. Also das ist ja, weißt du, das ist so.
Frankreich
okay.
hat noch so eine Synchro, oder?
Bitte?
Frankreich hat noch so eine Synchro.
Ja, genau. Es gibt wenige Länder, die so eine Synchro haben. Frankreich gehört dazu. Italien, glaube ich, ebenfalls. Und dann gibt es so ein paar, ich bin mir nicht ganz sicher, Griechenland oder so, also gibt es so ein paar etwas.
Ich glaube, spanischsprachige Synchros gibt es auch immer, weil das da auch an ganz Lateinamerika und so vertrieben werden kann.
Genau. Aber auf jeden Fall, genau, es gibt weniger, aber es gibt so ein paar, aber die es gibt, die sind meistens recht groß. Also wie zum Beispiel auch, ich glaube, in Frankreich hätte das auch stattfinden können. Aber wie gesagt, wir haben ja dann auch wirklich hier eine sehr starke Industrie und die ist aber auch eben Was ich nicht weiß, muss ich dir ganz ehrlich sagen, in der Synchronindustrie, wie ist es denn da mit Betriebsräten und so? Also ich meine, die Leute, die
ich
ja jetzt...
Ich glaube nicht, dass das eine Industrie ist. Ich glaube, dass, also die Synchronstudios gibt es und dann werden die Leute aber bestimmt
als
einzeln...
Als Freelancer angestellt, ja genau.
Genau.
Ja, ich denke mir nämlich auch, die meisten sind halt selbstständig tätig und dadurch hast du ja in dem
Sinne keine...
dürfte eher so ein
Verband sein als
genau, also hast du in dem Sinne, du hast, es gibt vielleicht, wie du sagst, es gibt vielleicht Verband oder sowas, ja. Also finde ich sehr, sehr spannend und ich meine, ich bin natürlich auf Seiten der Synchronsprecher, aber ja, ich befürchte, auch. Gegen so einen Riesen wie Netflix hast du da keine Chance.
Ja, bin gespannt, was da rauskommt. Es gibt ein YouTube-Video von einem Interview mit dem Synchronsprecher von Tom Cruise.
Benjamin Stöwe. Benjamin Stöwe, der in Star Trek synchronisiert.
Genau.
Ja.
Da gibt es auch Kommentare drunter von anderen Synchronsprechern und die sagen auch, wenn dieser Vertrag wirklich gültig ist und so durchgesetzt werden sollte, dann höre ich einfach auf, für Netflix zu synchronisieren. Also ich glaube, dass die Stimmung schon irgendwie eher gegen Netflix. Ja,
ja. Ja, ja, finde ich aber sehr spannend, weil ganz ehrlich, ich habe davon kaum was mitgekriegt. Auch in den regulären Nachrichten
ja,
oder so.
Ja, habe ich auch nicht so richtig gehört. Ja. Ja.
Hm.
Und ich kenne KI-Synchronisierung von World of Wonder, dieser Produktionsgesellschaft von RuPaul's Drag Race. Wenn man Wow Plus guckt, da gibt es neuerdings auch so immer eine Dubbed-Version. Da kann man dann sich selber Dubbed-Versionen anhören von den internationalen, auch von den englischen. Und die deutsche KI-generierte Sprachausgabe für Dubs ist so furchtbar. Das kann man sich keine 2 Sekunden anhören, ohne dass sich die Zehennägel hochrollen. Also weil einfach... total tote Stimme, ganz komische Formulierungen, alles fühlt sich super fremd an. Es ist, als würde man das auf einem fremden Planeten gucken oder so. Das ist echt,
also ich kenne das halt von YouTube, weil wenn YouTube, also bei mir ist es so, ich habe meinen Account so eingestellt, dass ich immer alles im Original hören möchte, aber, und das habe ich bisher nicht hinbekommen, ich habe das jetzt schon mehrfach wieder umgestellt und es stellt sich aber immer wieder auf den Ausgangszustand zurück, was mich wahnsinnig macht. Und zwar immer, wenn ich YouTube über eine externe Seite öffne. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Video eingebettet ist auf Blue Sky oder was weiß ich, also immer wenn es quasi irgendwo eingebettet ist und du das dann direkt abspielen willst, dann setzt der automatisch den Haken für KI-Synchro und das heißt, dann werden alle Videos, auch Trailer oder so, immer in der deutschen KI-Synchro abgespielt.
Mhm.
Und da rollen sich bei mir natürlich auch die Zehennägel hoch.
Das ist schlimm, oder?
Also ich habe dann immer, ich habe 2 Meinungen dazu. Die erste Meinung war, dass ich grundsätzlich darüber überrascht bin, wie gut die Synchro inhaltlich übersetzt wurde.
Mhm.
Also wenn man sich dann nämlich den richtigen Trailer ansieht, also dafür, dass es eine KI-Übersetzung ist, bin ich sehr überrascht gewesen, dass es inhaltlich so identisch ist. Also das ist gut gemacht, aber die Synchro an sich ist natürlich eine Katastrophe.
Mhm.
Also das geht gar nicht. Das kann man sich auch echt nicht länger anhören. Und ich dachte so, und dann sitzt du dann da und dann muss ich mich jedes Mal quasi von der Seite auf die externe YouTube-Seite zurückklicken, also quasi noch 2 Klicks mehr, damit ich dann auf YouTube komme, damit ich es da im Original sehen kann.
Mhm.
Das macht mich wahnsinnig. Ach ja. Na gut, aber also toi toi toi, dann drücken wir mal den Daumen. Da gab es eine sehr, ich fand es für mich sehr überraschende Nachricht. Britney Spears hat, ich sag mal jetzt alle ihre Musikrechte, aber zumindest die meisten Rechte verkauft.
Die sie selber noch hat, sozusagen.
Genau, genau, genau. Also jetzt ist sie ja nicht bekannt als riesige
Liedschreiberin
oder so, aber es ist natürlich gang und gäbe, dass dann Leute trotzdem Credits bekommen oder mit aufgeführt werden in den Credits für die Songs, auch wenn sie da nicht mitgeschrieben haben. Also ich meine, wenn wir uns Beyoncé angucken, die hat irgendwie bei 3/4 ihrer Songs Credit-Rechte mit drinne, obwohl sie die nicht geschrieben hat. Das ist halt automatisch, das ist in der Industrie mittlerweile so, damit die halt einen Teil der Tantiemen bekommen, auch wenn sie es nur in Anführungszeichen gesungen haben. Und die Rechte sind auch unterschieden. Es gibt wohl Aufführungsrechte und es gibt eben aber die eigentlichen Rechte an dem Song. Und Britney Spears hat jetzt halt quasi alle Rechte, die sie noch hatte, an den Songs verkauft und zwar wirklich an den Großen. Also ob das jetzt Hit Me Baby One More Time ist oder Toxic oder was auch immer. Ja, also die sind jetzt alle komplett verkauft worden. Und zwar für einen, so munkelt man, niedrigen 9-stelligen Betrag. Ich musste dann mal kurz rechnen, aber sehe ich das richtig, dass ein niedriger 9-stelliger Betrag
7,
zum Beispiel 100.000 Millionen sind? Nein.
Nee, 100 Millionen.
100 Millionen, ich meine dich doch. Nicht 100.000. 100 Millionen oder eben 200 Millionen, also
100 Millionen ist, glaube ich, der niedrigste 9-stellige Betrag.
Ja, also sagen wir mal 100 bis 200 Millionen. Da lässt sich noch ein bisschen von leben, wobei ich weiß ja nicht, wie hoch der Lebenswandel von Britney Spears ist und dann hat sie ja noch 1.000 Leute, die an ihr dranhängen. Also, oder zumindest ihre 2 Söhne, wobei die ja jetzt rausgealtert sind aus dem Kindergeld-Agreement, den sie mit dem Vater hatte. Ja, also das war eine Überraschung. Ich dachte so, wow. Also ich meine, gut, jetzt gehört ihr natürlich alles. Und ich glaube ja auch tatsächlich, muss ich dir sagen, dass sie viel weniger Geld hatte, als wir das glauben, weil ihr Vater bzw. ihre Familie ja natürlich vorher mit ihrem Geld geschaltet und gewaltet hat, wie sie wollten. Ich glaube nicht, dass da so wahnsinnig viel dann vielleicht noch da gewesen ist, wie wir jetzt gedacht hätten.
Kann ich mir auch vorstellen, dass nach der Conservatorship quasi nicht so viel an Privatvermögen für sie da war und dass sie da so ein bisschen auf, vielleicht auch ein bisschen auf großem Fuß lebt oder so. Ja. Aber das spricht ja auch dafür, dass sie dann auch, wie sie ja auch schon mal gesagt hat, sie will keine Konzerte mehr in den USA geben, dass sie vielleicht tatsächlich wirklich gar nicht mehr so richtig daran interessiert ist, nochmal eine Karriere aus Songs zu machen.
Also ich könnte mir, bei Britney Spears könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht mal ein Album macht, weil ihr das Bedürfnis nach Musik machen an sich, weil sie das hat. Aber ich glaube, der ganze Performance-Teil oder so, ich glaube, denen, da hätte sie keinen Bock mehr drauf.
Ja,
also so den Singer-Songwriter-Kurs sozusagen zu gehen. Ja, naja. Ja, aber das war echt eine Überraschung. Da dachte ich, ach gut, und ich glaube, also ich kann das jetzt schlecht abschätzen, aber wenn wir das mal vergleichen mit den anderen Rechten, die jetzt in den letzten Jahren verkauft worden sind, finde ich, klingt ein niedriger, neunstelliger Betrag doch eigentlich als gut verhandelt, oder?
Ja, finde ich auch. Also wenn du dir Sorgen machst, ich finde, da kann man schon ganz gut von leben, von niedrigen, neunstelligen Beträgen. Ich würde es schaffen.
Ja, ja, also ich meine, dass wir das schaffen, ist klar, aber wir haben ja dann auch so einen Lebensstil, wo du dann irgendwie auch, keine Ahnung, also 2 Millionen im Monat, da bist du dann auch schnell auf 100. Also, naja. Gut, das war wirklich eine Überraschung, aber dachte ich, good for her. Dann gab es die Super Bowl Halftime Show, die ja immer so ein Happening ist in USA. Und in diesem Fall war Bad Bunny der Sänger, der da eben gerappt und gesungen hat. Das ist vor allen Dingen ein spanischsprachiger Sänger und die ganze Super Bowl Halftime Show war auf Spanisch. Was natürlich schon dazu geführt hat, dass sämtliche MAGA-Leute und irgendwie konservativen Amerikaner einen halben Herzkasper bekommen haben, weil die findet ja nicht in unserer Sprache statt.
Es war nicht nur ein Herzkasper, sondern die haben eine Parallelshow organisiert.
Ja, hör auf mit Kid Rock
und so anderen MAGA-Stars. Das war irgendwie so eine super. Wir wollen jetzt auch eigentlich gar nicht mehr über die MAGA-Show sprechen als über Bad Bunny. Aber
ich habe gehört, sie war sehr schlecht. Also
sie
jetzt
war sehr schlecht.
Unabhängig.
Sie hatte 15.000 Streams, während die eigentliche irgendwie die erfolgreichste Super Bowl Halftime-Show aller Zeiten war. Und das Lustige war, die wurde ja eigentlich speziell für Präsident Trump inszeniert, damit er in der Halbzeit was zu gucken hat, was ihn nicht so anekelt. Und er selber hat aber die ganze Zeit über Bad Bunny auf Truth Social geschrieben. Was heißt, er hat die selber auch gar nicht geguckt und damit hat es auch komplett sein Zielpublikum verfehlt. Also die war eine totale Farce, diese Parallelveranstaltung.
Ja. Was ganz lustig war, ich meine, es ist natürlich klar, es ist eine Super Bowl Halftime Show. Was bedeutet, die Inszenierung ist natürlich immer groß. Es ist immer sehr augenfällig und so weiter. Also das ist alles immer sehr cool. Und es war halt komplett alles auf Spanisch, beziehungsweise weil halt die Songs natürlich auf Spanisch sind. Und dann ist es aber so, dass auch spanischsprachigen Künstlern sozusagen ein Tribut gezollt wurde, die vor Bad Bunny gekommen sind, die sozusagen den Weg ein bisschen geebnet haben. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel auch Ricky Martin plötzlich auf der Bühne stand und wir alle so, what? Der lebt noch? Ich meine, wir wissen, er lebt noch, weil wir haben über seine Scheidung, seine neuen Freunde und Kinder und so weiter schon gesprochen hier. Aber das war so ein bisschen so,
Ich fand den so hot in dieser Show und der hat auch so gut gesungen.
Ja, ich weiß, ich war auch ganz überrascht. Es war 1990, oder? Also wirklich.
Das war tausendmal besser als 1990. Es war nicht dieser klebrige Pop, das hatte irgendwie so viel Authentizität. Der hatte fast Karol.
Naja, weil er jetzt ja out ist. Also jetzt kann er quasi seinen Sex auch in die Richtung sprühen, in der es gedacht ist.
Sehr sympathisch.
Das klingt, oh Gott,
Fall.
Das klingt gerade irgendwie nicht gut. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß,
wir
was du meinst.
Wir finden ihn alle hot. Egal, auch wenn er nicht, also sagen wir mal so, es wäre nicht der erste nicht emotional, nicht, wie sagt man, available Mann, den ich anhimmle. Es passt also. So, ja, also es war schon
auch
ganz
viele
lustig.
Andere waren noch dabei. Lady Gaga hatte auch einen Teil, in dem sie Salsa singen und
ganz
tanzen
tolle
durfte.
Geschichte, ja. Sah auch super aus, oh mein Gott.
Genau. Und abgesehen davon, dass es eben komplett spanischsprachig war, bis auf zwei Sätze oder so, war auch super spannend, wie viele Referenzen an Puerto Rico diese ganze Show enthalten hat. Ich habe da einen sehr aufschlussreichen Blue Sky Thread drüber gefunden, in dem einmal Bild für Bild quasi alles auseinandergenommen wurde, was so an puerto-ricanischen Referenzen da drin ist. Sachen, die entweder so auf Puerto Rico sind oder vor allem in den Vierteln in New York, in denen die ich habe gerade vergessen, wie das Wort heißt, Nuevo Ricos oder so. Also die,
ich hätte gesagt, die Puerto Ricaner, aber okay.
Ja, die, genau, die New Yorker, die aus Puerto Rico kommen. was deren Referenzen sind. Zum Beispiel kauft er einmal so ein Getränk bei so einer alten Dame in so einem kleinen, in so einer kleinen Bodega. Mhm.
Bodega? Hm.
Das ist tatsächlich eine von den alten Damen, die ist ganz super berühmt mit ihrer Bodega in New York, und der hat die quasi einfliegen lassen, nur damit sie eben da diesen Drink verkauft und so.
Aber
also
überhaupt
so lauter,
auch diese Bodega-Kultur, das ist ja auch was wir hier so gar
genau,
nicht kennen.
Das ist
ja.
Und das, diese Casita, dieses kleine Häuschen, durch in das er reinfällt und aus dem er rauskommt, die Zuckerrohrplantagen, mit denen das Ganze anfängt und so. Also das sind quasi ein Bild nach dem anderen für die Latinx-Community, die sich das anguckt und sagt, okay, das kenne ich, das sind kulturelle Referenzen, die betreffen mich. Und das ist halt super neu bei einer Super Bowl Halftime-Show.
Ja, cool. Ah, genau. Ja, wenn wir den Thread finden, dann verliere
ich
den.
Ja, ich versuche mal, den noch zu finden. Den kann ich gerne
in der Zwischenzeit erzähle ich mal kurz von einem meiner Lieblings, ursprünglich Twitter, ich glaube, aber die gibt es mittlerweile auch auf Blue Sky, Counts, nämlich Bodega Cats.
Oh ja, den liebe ich auch sehr. Den gibt es auf Blue Sky.
Ich liebe den. Also nur Fotos von Katzen in Bodegas. Und die Katzen, die Bodegas sind ihr Zuhause. Die lungern dann in Regalen oder auf Dosen oder also wirklich lustig. Genau. Also ja, cool. Es gab wohl im Hintergrund auch, das habe ich dann, also während Bad Bunny da halt über die Bühne wetzte und sang und irgendwie gute Laune verbreitet hat, gab es bei dem einen Song im Hintergrund eine Hochzeit. Und alle haben sich gefragt, ob die Hochzeit echt war. Und ich kann hier also jetzt bestätigen, ja, die Hochzeit war echt. Das Paar hat dass da steht und heiratet, hat wirklich geheiratet. Es war also eine richtige Trauung, während er dann im Vordergrund sang. Und was ich total lustig finde, ist, dieses Paar hat wohl ursprünglich sich gedacht, okay, wir haben nicht so viel Kohle, wir würden aber gerne eine bisschen größere Hochzeit feiern. Wir schreiben jetzt einfach mal alle möglichen größeren Firmen an und Sänger und so, ob die nicht irgendwie, also unsere Hochzeit nutzen möchten, um dann irgendwie damit was zu machen. Also und ich finde ja die Idee, ehrlich gesagt,
so eine Kaltakquise
ziemlich, ich finde es ziemlich lustig. Ich meine, es ist auch, du musst auch echt Nerven haben. Aber auf der anderen Seite haben die sich gesagt, wir können ja nichts verlieren, ja. Also mehr als Nein sagen können die nicht. Und dann haben sie auch Bad Bunny angeschrieben und der hat sie dann eingeladen zum Super Bowl und hat gesagt, dann feiert eure Hochzeit hier. Und das ist doch auch irgendwie geil, oder? Ich meine, damit haben die absolut gar nicht gerechnet. Ich glaube, das Höchste, womit sie gerechnet haben, war vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine Firma, die gesagt hätte, ich drucke mein Label auf euer Kleid und dann könnt ihr damit irgendwie, und dann finanziere ich euch die Torte oder so. Aber das ist natürlich geil, oder?
Ja.
Ja, also die war echt. Und was auch noch total witzig war, es gab eine kurze Sequenz, oder was heißt eine kurze, eine längere Sequenz bei der Show auch. Da sind ganz, ganz viele, also Schauspieler in Busch-Kostümen rausgerannt.
Ja,
also
das ist
im
dieses
Grunde,
Zuckerrohr,
genau,
in dem
im
das
Grunde,
Ganze anfängt, diese Zuckerrohrfelder.
Genau, im Grunde waren da also ganz, ganz viele große Zucker, also grüne Zuckerrohrbüsche, die halt dann den geflutet haben. Die kamen da alle halt zusammen. Aber und da gibt's halt ganz, ganz viele Leute, die gepostet haben, was total witzig ist, aus ihren Zuckerrohrkostümen heraus. Und das ist irgendwie so ein Happening gewesen auf Social Media, weil irgendwie die ganzen Leute in ihren Zuckerrohrkostümen sich halt abgebildet haben. Und die waren alle super gelaunt, gut gelaunt und so. Also ich find's total witzig. Das war dann irgendwie so ein Ding, das sich irgendwie in Social Media entwickelt hat. Also die Zuckerrohrkostüme.
Ja, weil man gar nicht wusste, dass das Menschen sind. Also bei dem Auftritt selber war einem gar nicht klar, dass das Zuckerrohr, was da rumsteht, wo die zwischendurch gelaufen sind und so, dass das Menschen sind.
Also
weil
die gelaufen sind schon. Also als sie dann gelaufen sind schon, aber vorher natürlich nicht, ja. Hm. Genau.
Und dann haben Leute eben später erklärt, dass sie selber da mitgemacht haben als Zuckerrohrbüschel.
Und da waren auch Leute dabei, die gesagt haben, eigentlich bin ich quasi nur in so einer Statistendatei und wurde angeschrieben, ob ich bei der Super Bowl Halftime schon dabei sein möchte. Und ich so, ja, geil, die Statistenrolle irgendwo im Hintergrund oder so. Und dann kam ich da an und dann hieß es, ja, hier ist ihr Kostüm. Und dann war ich plötzlich Zuckerrohr. Das war so, finde ich auch lustig als Erzählung, ja. Also, es war ein großes Happening und du sagst es, die meistgesehene Super Bowl Halftime Show ever. Und so erfolgreich war es auch, genau.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass Bad Bunny tatsächlich der am meisten gestreamte Künstler ist. Also, der faszinierend ist.
Spanischsprachige Künstler?
Nee,
oder?
Weltweit.
Okay.
Also ist völlig egal.
Schon
das ist
vor der Super Bowl Halftime Show?
Ja, schon
okay.
Davor.
Ich habe nur mitbekommen, also ich höre ja Bad Bunny nicht, ich kenne ihn halt nur, also beziehungsweise klar habe ich von dem schon gehört, aber ich habe halt jetzt in diesem Jahr vor allen Dingen von ihm gehört, weil er ja zum Beispiel auch gesagt hat, er weigert sich, er hat ja eine große Tournee gemacht und hat gesagt, er weigert sich in den USA aufzutreten, weil er nicht möchte, dass seine Fans eventuell von ICE abgeführt werden können.
Deportiert werden, ja.
Genau, deswegen hat er nämlich nur in spanischsprachigen Ländern dann Konzerte gegeben und seine US-Fans waren halt ganz traurig, aber haben es natürlich verstanden.
Mhm. Genau, ja. Also, nee, er ist wirklich der weltweit am meisten gestreamte Künstler zurzeit. Und das auch schon seit längerem. Und das zeigt halt ganz schön, dass da so eine ganze Popwelt existiert, von der man, weiß ich nicht, als weißer, europäischer, ja,
als Nicht-Latino,
amerikanischer, Latina. Nicht-Latino, nichts mitkriegt. Und die letzten Endes quasi eigentlich die erfolgreiche ist, so.
Und das ist wirklich cool, so eine ganze komplette Parallelwelt. Und wir kriegen es nur manchmal mit, wenn irgendwie solche Künstler, die eigentlich ja mittlerweile gar nicht die Neuen sind, also Bad Bunny ist ja so der aktuelle neue King, aber ich kenne ja nur so Leute wie Shakira und Ricky Martin, die ja wirklich eigentlich die Oldschool und sozusagen Leute sind. Und aber bei Shakira finde ich es total spannend, weil die hat jetzt zum Beispiel... Die hat jetzt angekündigt, dass sie ein Gratiskonzert an der Copacabana geben wird. Da sind die ja immer gratis, die Konzerte. Und das ist quasi jetzt schon wieder ausverkauft. Beziehungsweise ansprechend Leute haben sich gemeldet und so weiter. Genau. Und aber ich denke mir dann halt immer, aber Shakira, die hört doch schon seit den 90ern keiner mehr. Aber offensichtlich ist die halt im spanischsprachigen Raum so groß. Und das kriegen wir halt einfach alles nicht mit. Weil ihre neuen Alben zum Beispiel sind immer durchgehend auf Platz 1 wochenlang.
Genau, also ich glaube, diese Künstler, die man kennt, das sind die, die dann zwischendurch quasi auch für den englischen Markt, US-Markt oder Sachen produziert haben. Ja. Genau, also.
Ja. Ja, also spannend. Und ich meine, Shakira war ja auch beim Super Bowl Halftime Show zusammen mit J-Lo, also ja.
Man kann die Gelegenheit nutzen und jetzt ja vielleicht einfach mal auf Spotify das letzte Album von Bad Bunny durchhören.
Ja, da oder sich die Super Bowl Halftime Show anschauen, die geht so 11 Minuten oder
13
sowas.
13 Minuten.
Ja, genau, und da haben wir auf YouTube verlinkt. Ja, cool.
Und ist dann komplett im Mainstream, wenn man das gut findet.
Ja, definitiv. Ja, und dann kurzes Update. Dschungelcamp ist vorbei, Gilo Farim hat gewonnen. Sehr, sehr umstritten alles. Wer sich da schlau machen möchte, kann natürlich sich in alle möglichen Artikeln und so weiter reinlesen. Wer sich einfach machen möchte, so habe ich mir gemacht, der kann auch die aktuelle Folge von Übermedien von Holger ruft an, sich anhören. Mhm. Da war...
Anja Rützel
zu Gast, genau. Und die Frage war, wieso hat RTL Gilo Farim so leicht davonkommen lassen, beziehungsweise wie kann man nur jemanden wie Gilo Farim zum Dschungelkönig wählen und was steckt hinter den Dynamiken und auch die Dynamik der Staffel. Und das wird so ein bisschen besprochen. Es ist eine halbe Stunde, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig tiefgehend, aber ich finde, es legt ganz gut dar, wie das Ganze gelaufen ist für jemanden, der halt es nicht so richtig mitbekommen hat alles und nicht geguckt hat. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr da reinhören.
Genau. Wenn man es noch genauer haben will, dann wird das Dschungelcamp auch ausführlich besprochen in Sendepause Fehlanzeige.
Ja.
In dem Podcast auch von Anja Rützel und Jochen Schropp.
Ja, genau.
Ich bin
haben wir schon mehrfach
noch
verlinkt zu, verlinke ich nochmal dann dazu.
Ich bin noch nicht zu den Dschungelcamp-Folgen vorgedrungen.
Das sind
aber
ja mehrere, das ist ja dann nicht nur eine Zusammenfassung.
Genau, das sind mehrere und ich nehme an, dass Anjas Zorn da weiß glüht über mehrere Episoden hinweg, ja.
Sie hat bei Übermedien in der Folge, also bei Holger ruft an, gesagt, sie war wirklich gestresst vom Gucken dieser Staffel und musste sich dann auch mal 2 Tage Auszeit nehmen, weil sie einfach so genervt war und so aufgebracht, dass sie gesagt hat, ich brauche jetzt mal kurz eine Pause.
Genau. Sie ist dabei aber immer, wie immer, super lustig.
Ja. Und dann haben wir kurzes Update zu Cardi B. Die ist jetzt wieder Single. Also ganz ehrlich, ich glaube, Cardi B hat die mäßigste ich weiß nicht, was man, Status, Beziehungsabläufe oder was ever. Also ich meine, schon ihre Ehe war ja die ganze Zeit so ein ständiges on-off, on-off, on-off. Und wenn sie dann, und dann ist sie immer, und immer dann, wenn man dachte, und jetzt kehrt mal Ruhe ein, ist sie wieder schwanger geworden. Das war immer so, okay, und jetzt ist sie wieder schwanger. Sie ist ja auch aus der alten Ehe quasi schwanger raus und hat sich dann scheiden lassen, hat dann ihren neuen Typen sich angelacht und ist sofort wieder mit dem schwanger geworden. Also kein halbes Jahr später. Also das ist auch irgendwie so, ja, naja. Und also entweder ist sie gerade in love, out of love, in Scheidung, in Trennung oder schwanger. Also es ist wirklich, und jetzt ist sie ja auch so ein bisschen trashy unterwegs, also ja, naja. Und jetzt ist sie von ihrem aktuellen Boyfriend getrennt. Und zwar haben die sich wohl, so sagt die Gerüchteküche, am Super Bowl Wochenende getrennt. Da muss es wohl zum Eklat gekommen sein. Man weiß jetzt nicht genau, wieso, weshalb, warum. Aber die Vermutung liegt nahe, das war schon länger die Gerüchteküche, dass er wohl fremdgegangen ist und sie das dann jetzt wohl rausgekriegt hat. Und ich hatte dann nur gelesen, dass sie wohl nach der Trennung sich getröstet hat mit Shoppingtherapie. Ja, kann ich verstehen. Und warum erwähne ich das auch hier nochmal? Weil, also Cardi B selber interessiert mich nicht, aber ihr Freund ist ja der berühmt-berüchtigte Stefan, von dem wir ja schon mal mehrfach gesprochen haben, weil wir den Namen so lustig finden.
Mhm.
Ja.
So. Stefan Dix.
Genau. Ja, also das war eine Überraschung. Aber das ist ja auch immer, am Super Bowl Wochenende wird ja auch immer geguckt, wer kommt mit wem, wer geht mit wem und wer hat vielleicht gerade Schluss gemacht. Das ist auch immer so. Oh. Orlando Bloom ist auch mit einem Model aufgetaucht, beziehungsweise abgerauscht, wo alle so gesagt haben, daten die sich vielleicht oder so. Ja, naja. Dann haben wir noch eine Verlobung gehabt und zwar Jenna Malone hat sich verlobt. Die kennen, also wenn man sie kennen könnte als By a Lady-Hörer, dann als Lydia aus Pride and Prejudice, Stolz und Vorurteil, aus der 2000-Episode-Verfilmung, aber grundsätzlich natürlich so als Schauspielerin. Und ja, sie hat jetzt sich verlobt mit ihrem Boyfriend, mit dem sie auch schon etwas länger zusammen ist, Jack Buckley. Und hat dann ein sehr hochromantisches Gedicht mit Fotos von sich und ihm zusammen mit dem Ring halt irgendwie eingestellt. Und hat dann eben gesagt, das ist quasi ein Traum, der wahr wird. Du bist mein Soulmate, wie sagt man, mein, ich kann kein Deutsch mehr.
Stern.
Nein, mein Seelenverwandter, das war das Wort. Und der hat mich halt gefragt, ob ich ihn heiraten will. Und ja, und er hat wohl auch ihre Mutter und ihre Familie gefragt. Und ach ja. Und sie hat aber auch einen Sohn wohl, den hat er auch gefragt. Finde ich auch sehr süß. Aber man klar inkludiert man dann die Kids dann natürlich auch irgendwie. Naja, und auf jeden Fall sehen sie sehr glücklich aus. Und was ich noch irgendwie sehr sympathisch finde, die Fotos, die sie eingestellt haben, sind mal keine Strandfotos mit untergehender Sonne, sondern die waren da wohl irgendwo hiken und Camping. Sieht ein bisschen aus wie Alaska, ehrlich gesagt. Hm, und ja, sowas. Also genau.
Wald mit See im Hintergrund.
Ja, genau. Ja, cool. Also dann freue ich mich für Sie und sage herzlichen Glückwunsch. Und ja, und das war's.
Keine Kinder.
Ja, also keine, die ich entdeckt hätte.
Keine berühmten Kinder.
Genau. Ich meine, es gab den einen oder anderen, es gab noch die eine oder andere Neuigkeit, die ich ganz niedlich fand, gerade auch von Olympia oder so, aber das sind ja halt keine Neuigkeiten von Celebrities.
Ja, unter berühmt machen wir es hier nicht. Oder berüchtigt.
Naja, wobei, also was apropos hier Schlittschuhläufer und so, die Schlittschuhläuferin, von der ich erzählt hatte, die doch die Ilja Rosanow-Pflanze hatte, die hat jetzt auch offiziell ihren Professor gefragt, ob sie nicht eine Verlängerung bekommen kann für ihre Hausaufgabe, die sie abgeben muss an der Uni, weil sie nämlich gerade bei Olympia ist. Und da hat er zurückgeschrieben und dann fand ich auch so süß, sie meinte, als Beweis dafür, dass ich wirklich bei Olympia bin, hier ist quasi, also da hat sie so einen Link dazu gedacht, hier bin ich am Kürlaufen oder sowas, irgendwie so. Und dann hat er zurückgeschrieben, natürlich weiß ich, wer du bist und du kriegst eine Verlängerung bis nächste Woche. Und da dachte ich mir auch so, wow, er hat dir nur eine Woche gegeben, das finde ich aber auch. Also ich hätte großzügig gesagt, bis nach Olympia, weißt du? Und er so, naja, dann hat er eine Woche Verlängerung gegeben und dann hat das Riesenwellen geschlagen und Social Media ist irgendwie abgegangen und daraufhin wurde er sogar interviewt, wie? Und bei dem Interview hat er dann aber nochmal gesagt, also sie soll doch bitte dran denken, dass ihre Abgabetermin zwar verlängert wurde, aber sei in 3 Tagen fällig und er würde es nicht nochmal verlängern. Und dann dachte ich so, okay, wow. Aber solche Wellen schlägt das dann halt. Ja. Na gut, ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche und bis dahin haltet die Ohren steif und verliert keine Füllungen und guckt ein bisschen Eis.
Kunstlauf und genau. Eistanz.
Bis dann, ciao.